Von Marburg, Deutschland, trafen sich zwei einflussreiche Persönlichkeiten. Eingeladen wurden sie von keinem Geringeren als von Landgraf Philipp von Hessen. Und wie das so oft in der Kirchengeschichte vorkommt, werden Parteien zur Klärung von Standpunkten, theologischen Standpunkten, nicht durch kirchliche Verantwortliche an einen Tisch gerufen, sondern durch Persönlichkeiten der Regierung. Das also auch damals in Marburg. Und so begegneten sich im Jahr 1529 die beiden bedeutenden Reformatoren Martin Luther und Ulrich Zwingli. Sie hatten die Frage bezüglich des Abendmahls miteinander zu klären. Luther vertrat die Meinung, dass der Christ beim Mahl den Leib des Herrn tatsächlich einnimmt, weil es in der Schrift heißt, diese ist mein Leib. Zwingli vertrat die Meinung, dass Jesus für die Seinen einmal gestorben ist und mit dem Mahl danke die Gemeinde für diese Guttat und er ist mit seinem Geiste in der Gemeinde gegenwärtig. Nach Zwingli handelt es sich um ein Erinnerungsmahl. Zwingli war sehr zuversichtlich und freute sich, Luther zu begegnen in Marburg. Und er war eigentlich der Überzeugung, dass Luther sich seiner Sicht der Dinge fügen wird, das einsehen wird, denn Zwingli wäre sehr gerne an der Seite von Luther weiter durch die Reformationszeit hindurchgegangen. Aber es kam anders als erhofft. Sie gerieten sich in die Haare und man sagt, dass am Schluss, als man sich gar nicht fand, Zwingli unter Tränen, Luther sagte, es wären keine Leute auf Erden, mit denen ich lieber möchte eins sein, als mit den Wittenbergern, also mit Luther und seinen Leuten. Und Luther erwiderte ihm darauf, ihr habt einen anderen Geist als wir. Wie bei der Taufe, so ist es auch beim Abendmahl. Die Meinungen sind sehr verschieden. Und es ist auch eine Sache, an der sich große Kirchen trennen bis heute. Einerseits ist es wirklich bedauernswert, dass sich an diesen zentralen Feiern, an dieser zentralen Feier so große Unterschiede zeigen. Und andererseits befinden wir uns bei diesen Feiern, Taufe und Abendmahl, natürlich bei den elementarsten Überzeugungen unseres Glaubens. Und von daher sind sie gar nicht so unbedeutend, diese Fragen, weil sie doch eine große Tragweite haben. Da wir heute beim Abendmahl eine Änderung vollziehen, denn wir teilen heute nicht nur Wein aus, wie wir das bis anhin taten, sondern wir werden heute Wein und Traubensaft austeilen, dass die, die Wein nehmen möchten zum Abendmahl, das tun können und die, die Traubensaft nehmen möchten, Traubensaft nehmen können. Deshalb habe ich gedacht, ich möchte einige Gedanken zum Abendmahl heute Morgen weitergeben. Das heißt, die Brüder haben mich auch darum gebeten, dass ich das tue und das tue ich auch gern. Jesus traf sich am Vorabend vor seiner Verurteilung und Hinrichtung mit seinen Jüngern zu diesem jährlichen Passamahl. Jesus bewegte ein inneres Verlangen und das sagte er seinen Jüngern. Er hatte ein herzliches Verlangen, noch einmal mit seinen Jüngern zusammen zu sein und dieses Mahl einzunehmen. Das nur einmal pro Jahr gefeiert wurde. Er sagte, ich möchte mit euch zusammen sein, bevor ich leiden muss. Mit dem Passa erinnert sich nämlich das Volk Israel einmal im Jahr an den Tag, an den sie von Gott aus der Knechtschaft in Ägypten erlöst wurden. Ein Ereignis in der Geschichte Israels, das von sehr großer Bedeutung ist, bis heute eigentlich. Wäre Israel nicht aus der Knechtschaft, aus der über 400-jährigen Knechtschaft erlöst worden, gäbe es heute keine Nation Israel, dort wo sie jetzt ist, dort wo sie jetzt steht, mit der Geschichte, die sie hat. Und jedes Jahr soll Israel daran denken, dass sie ihre Existenz dem mächtigen Handeln Gottes zu verdanken haben und nicht irgendwelcher eigenen Fähigkeiten. Damals in Ägypten mussten sie auf Anweisung des Mose ein unfehlbares Lamm aussuchen, das Tier schlachten und mit dessen Blut die Oberschwelle der Türe und die Seitenbalken der Türe einstreichen. Und wenn sie diese Aufforderung befolgten, dann sagt Gott zu Mose: Dann aber soll das Blut eure Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Und wo ich das Blut sehe, also wo das Blut an diesen Türpfosten, diesen Schwellen angebracht ist, will ich an euch vorübergehen und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Ihr werdet verschont von dem Gericht. Das ist die Aussage. Dieses Blut schützt euch vor dem Gericht, das Ägypten trifft, wenn ihr das an die Schwellen eurer Türen auftragt. Das Passa ist also eine Feier, die sich daran erinnert, an die Knechtschaft in Ägypten, das Volk, das geknechtet wurde, hart geknechtet. Und Mose, der das Volk in die Freiheit führt, er ist der Leiter, den Gott eingesetzt hat, und das Lamm wurde geschlachtet und das Blut des Lammes hier schützte das Volk vor diesem Gericht Gottes. Und nun, über Jahrhunderte, soll nun das Volk Israel an dieses Ereignis gedenken. Sie gedenken an die Rettung durch Gott aus Ägypten. Dieses Fest möchte nun Jesus mit seinen Jüngern feiern. Und Jesus feiert nicht nur das Fest jetzt mit den Jüngern und denkt an Ägypten, sondern jetzt nimmt er dieses Fest und deutet es um. Er gibt dem Fest eine neue, tiefere Bedeutung. Nicht eine andere, aber eigentlich die tiefere Bedeutung. Er setzt einen neuen Bund ein. Nicht mehr das Blut des Lammes steht im Zentrum, sondern sein eigenes Blut. Nicht die Rettung aus der Knechtschaft aus Ägypten steht im Vordergrund, sondern die Rettung aus der Knechtschaft der Sünde. Also das Passa, Knechtschaft in Ägypten, Rettung durch Gott mittels dieses Lammes. Und was jetzt Jesus deutlich macht mit dem Abendmahl, es ist die Knechtschaft der Sünde, die den Menschen gefangen hält. Und das wird gelöst, dieses Problem, durch Jesus, der uns hinausführt. Und nun ist aber nicht wie hier, dass das Lamm an die Stelle tritt und Mose einfach das leitet, sondern hier ist Jesus selbst, der sich opfert, nicht mehr das Lamm. Er ist das wahre Lamm Gottes, das geopfert wird. Jesus sagt den Jüngern: Ich werde es nicht mehr essen, dieses Passa, bis es erfüllt wird im Himmel, im Reich Gottes. Also nicht im Himmel, sondern im Reich Gottes. Und er selbst hat dieses Passa erfüllt, wenige Stunden nachher. Nämlich, als er am Kreuz starb. Starb er als das fehlerlose Lamm Gottes am Kreuz auf Golgatha. Er, das vollkommene Lamm Gottes. Und so sagt auch Paulus der Gemeinde in Korinth: Wir Christen, wir haben auch ein Passalamm. Und welches ist das? Das ist Christus, der geopfert ist. Das ist das Lamm Gottes. Das ganze Johannesevangelium und die Offenbarung spricht immer von diesem Lamm Gottes, das geopfert ist. Das ist Jesus. Und Jesus nimmt nun bei dieser Begebenheit, das im Lukas 22 oder jedes Evangelium hat, diesen Bericht dieses Passamahles, dieser Passafeier, die Jesus mit seinen Jüngern feiert, nahm er das ungesäuerte Brot, er brach es, dankte und sagt, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das ungesäuerte Brot ist ein Zeichen für Reinheit. Normalerweise aß das Volk Israel gesäuertes Brot. Dieser Sauerteig, die Frauen, die mit Sauerteig umgehen können, wissen, wie das ist. Man nimmt immer ein Stück Sauerteig für den nächsten Teig und der durchsäuert dann alles. Normalerweise aß Israel gesäuertes Brot. Aber Sauerteigbrot ist ein Bild für ein Leben, das von Sünde durchdrungen ist. Und so musste das Volk Israel, wenn es auf das Passa hinging, musste das Volk Israel alles Gesäuerte aus dem Haus bringen und es durfte nur noch am Passa wirklich ungesäuertes Brot gegessen werden, als Zeichen der Reinheit, der Sündlosigkeit. So wie es auch beim Passalam gefordert war. Es durften einzig fehlerlose Lämmer, die in tadellosem Zustand waren, geopfert werden. Nur das Beste sollte geopfert werden. Und wenn nun Jesus sagt, dass das ungesäuerte Brot seinen Leib verdeutlicht, so macht er klar, dass sein Leib sein Leben ohne Sünde ist. Wie es auch im Hebräerbrief gesagt wird, denn wir haben nicht einen Hohepriester, denn ich könnte mit Leiden, mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Dieser sündlose Leib Jesu wird gebrochen. Mit anderen Worten, Jesus hat alle Voraussetzungen für ein Gott wohlgefälliges Opfer. Wäre sein Leib nicht rein, hätte er Sünde in seinem Leben, wie das jeder Mensch von uns hat, so könnte Jesus höchstens für seine eigene Sünde sterben, aber nicht für uns. Und deshalb sind die beiden Elemente vom Abendmahl äußerst wichtig. Hätte Jesus nicht einen reinen Leib, ein sündloses Leben, so wäre das Blut, das er vergießt, keine Bedeutung für uns. Weil er sein Leben für sein Leben geben würde, aber nie für unser, weil er selber sündig wäre. Deshalb ist das so entscheidend. Etwas Schmutziges kann nicht etwas anderes sauber machen. Wenn ich einen Tisch putzen möchte und der Lappen ist schmutzig und fettig, so wird der Tisch nie sauber, so braucht es dieser Lappen, dass er gereinigt wird zuerst. Ein Leben voll Sünde kann nicht für ein Leben einstehen, das auch voll Sünde ist. Es hat keine Kraft. Und das macht das Brot deutlich. Weil er keine Sünde hatte, weil sein Leib ungesäuert ist, rein, kann er an unserer Stelle sterben. Und jedes Mal, wenn wir das Brot nehmen, beim Abendmahl, will uns Jesus dadurch sagen, mein Leib war rein, ohne Sünde. Und deshalb, glaube mir, kann und gilt mein Opfer für dich, weil ich einen reinen Leib gegeben habe, einen sündlosen Leib. Ich bin wirklich für dich gestorben, nicht für mich. Gott, der Schöpfer, hat sein Bestes gegeben, was er geben konnte. Seinen eigenen Sohn, der ohne Sünde war. Und mit dem ungesäuerten Brot wird das deutlich gemacht. Wäre Jesus nicht rein, nicht sündlos, hätte sein Tod keine Bedeutung für uns. Und wir werden das noch sehen, dass die Bibel genau immer diesen Zusammenhang, immer das zusammenbringt. Ein Opfer ohne Fehl hat die Kraft, uns zu reinigen. Das Essen nimmt seinen Verlauf, das Passahlamm wird dann gegessen und Jesus nimmt den Becher, das waren so einige Becher, das war was geordnet, wie man das Passa feierte, dankte und sagte seinen Jüngern, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Einen neuen Bund gibt Jesus hier bekannt. Ein Bund, der aber bereits im Alten Testament angekündigt wurde, zum Beispiel sagt Jeremia, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Das ist der Bund, den Jesus durch sein Blut schließt. Nämlich die Erlösung von unseren Sünden und somit die Versöhnung mit Gott, unserem Schöpfer. Die Bibel macht sehr deutlich, dass es nur wirkliche Vergebung geben kann mit Blut. Das ist uns etwas verloren gegangen in unserem Abendland. Wir kennen die Opfer nicht mehr. Und wissen Sie warum? Das ist eigentlich ganz einfach. Weil wir ein christliches Abendland sind. Und weil das durch den christlichen Glauben wir diese Gesinnung gewonnen haben, dass Jesus das Opfer ist. Und deshalb kennen wir das Opfer, das Tieropfer, gar nicht mehr. Es wurde abgeschafft. Mit Recht. Aber jetzt leben wir in einer nachchristlichen Zeit. Und das Verhängnis ist, dass wir gar keinen Bezug mehr haben zu dem Opfer dadurch. Es heißt in der Schrift, und es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz, und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Das ist ein Grundsatz, der gilt bis heute. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Wir haben dieses Denken nur überwunden. Es gibt in unserer Welt viele Kulturen, und da bin ich immer wieder erstaunt darüber, die das Opfer kennen. Wenn man fragt, was ist das für ein Opfer? Dann sagen sie, das ist das Opfer für unsere Sünden. Das haben wir überwunden, weil wir gelernt haben, dass auch richtig ist, dass Jesus ein für alle Mal geopfert ist und es kein Opfer mehr braucht für die Sünde. Nur haben wir uns nachher von Jesus wieder entfernt, aber haben dann auch nicht mehr geopfert. Es ist auch wichtig, die Bedeutung des Blutes hier zu verstehen, wenn Jesus sagt, das ist mein Blut. Es geht nicht darum, dass man die Substanz Blut für etwas verwendet. Es geht nicht um einen Tropfen Blut. Die Bibel versteht, wenn sie von Blut spricht in diesem Zusammenhang, das Blut viel umfassender. So heißt es im Alten Testament. Denn das des Leibes Leben ist im Blut, und ich habe es euch für den Altar gegeben, dass ihr damit entsühnt werdet. Denn das Blut ist die Entsühnung, weil das Leben in ihm ist. Es geht also nicht einfach um die Substanz Blut, sondern um das Leben. Im Blut ist das Leben. Und wenn die Schrift von Blut spricht und von Opfer und Blut für den Altar, dann ist nie die Meinung, dass man von einem Tier eine bestimmte Menge Blut nimmt und das an den Altar, ausschüttet, sondern es ist immer die Meinung, dass dieses Tier getötet wird. Leben für Leben. Das meint der Begriff Blut. Also nicht, dass ich einen bestimmten Anteil von Blut nehme, um etwas zu tun, sondern wenn im Alten Testament von Blut gesprochen wird im Zusammenhang mit Opfern, dann steht immer dahinter ein Tier, das getötet wird, das sein Leben verliert. Leben um Leben. So auch im Bund mit Noah, wo es heißt, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Also auch hier das Bild vom Blutvergießen heißt, das Leben hingeben. Und wer das Leben eines anderen, ermordet, dessen Leben soll auch, dessen Blut soll auch vergossen werden. Der soll auch sterben. Im Römerbrief heißt es unmissverständlich, der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir sind alle dem Tod verfallen und wir können diesem Urteil nur entrinnen, wenn jemand an unsere Stelle tritt. Wir können das Todesurteil, das über uns steht, nur abwenden, wenn jemand anders für uns stirbt, weil wir nur für uns selber sterben können. Unser Leben ist bereits verspielt. Es ist vertan. Wir stehen in der Schuld. Und deshalb starb Jesus anstelle von uns. Wenn Jesus sagt, das ist das Blut, das ich für euch gebe, dann sagt er, das ist das Leben, das ich für euch opfere. Ich gebe nicht einfach Blut von mir ab, sondern ich selber lasse mich töten und ich selber lasse mich richten. Der Sünde soll ist der Tod und ich bin jetzt bereit, den Tod an deiner Stelle auf mich zu nehmen. Das meint Jesus mit Blut. Ich bin bereit, an deiner Stelle zu sterben. Das ist das Leben, das ich für euch gebe. Mein Leben opfere ich für euch. Auch hier ist der Kelch ein Symbol für das Blut oder eben viel umfassender für das Leben Jesu, das er opfert. Der Wein, der wurde nicht zu Blut. Genauso wenig wie das Brot, das Jesus den Jüngern weiterreichte, nicht zu Fleisch wurde. Die Jünger tranken kein Blut. Das widerspräche einer grundsätzlichen Ordnung, denn Gott hat es strengstens verboten, dass man Blut trinken darf. Sondern das Blut soll immer auf die Erde gegossen werden wie Wasser. Das war die Anweisung des Herrn. In diesem Zusammenhang möchte ich einfach ganz kurz noch einige Gedanken zum Thema Wein und Traubensaft weitergeben. In der Bibel finden wir keine Anleitung, wie wir das Abendmahl feiern sollten. Wir sehen nur aus gewissen Schilderungen, wir sehen, wie das Passa gefeiert wurde, aber wir feiern ja nicht das Abendmahl. Wir sehen im Korintherbrief, dass es gewisse Unterschiede gibt zum Passa. Und auch dort finden wir Anweisungen, aber wir finden kein Reglement über die Durchführung eines Abendmahls, wie das genau durchgeführt werden sollte. Und wie wir es genau tun sollten. Wir kennen einfach Berichte. Nirgends wird ausdrücklich verlangt, was man fürs Abendmahl alles genau verwenden müsste. Und nirgends wird ausdrücklich im Zusammenhang mit dem Abendmahl von Wein gesprochen, sondern es ist immer die Rede vom Kelch und in den Berichten, wo Jesus am Passa feiert, vom Gewächs des Weinstockes. Ob wir nun mit Wein oder Traubensaft, und wir feiern ja mit beidem, das Abendmahl feiern, macht keinen Unterschied. Beides ist Gewächs des Weinstockes. Viel wichtiger ist, dass wir genau wissen, was uns der Kelch sagen will. Nämlich, Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Er richtet durch sein Opfer einen neuen Bund auf, der mir die Rettung ermöglicht. Er als der sündlose Sohn Gottes, und so heißt es im Hebräerbrief, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer, und interessant wieder wird unterstrichen, ohne Fehl, als Opfer ohne Fehl, so sündlos, durch den ewigen Geist dargebracht hat, unsere Gewissen reinigen von den toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott. Daran sollen wir uns erinnern. Das soll uns vor Augen sein. Und sind dir deine Sünden vergeben? Weißt du das? Kannst du das Abendmahl nehmen im Bewusstsein, wenn du diesen kleinen Becher nimmst? Jawohl, das Leben Jesus hat er gegeben für mich und deshalb bin ich rein. Weißt du das? Glaubst du an Jesus Christus? Denn wenn du in ihn glaubst von ganzem Herzen, dann bist du in den Augen Gottes gerecht, weil Jesus für dich gestorben ist am Kreuz. Nicht weil du gut wärst oder weil du etwas Besonderes getan hast, sondern weil Jesus für dich gestorben ist. Und wie die Israeliten die Türen mit dem Blut bestreichen mussten, um vor dem Gericht verschont zu werden, so können wir unser Herzen öffnen und Jesus in unser Leben bitten und so das Blut, das Leben Jesu in unserem Leben Kraft bekommt. In der Offenbarung heißt es, von den Menschen, die Jesus lieb haben, die Jesus nachfolgen, heißt es, diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Sie haben ihre Kleider gewaschen, ist ein Bild, weil wenn ich im Blut Kleider wasche, dann werden die nicht sauber. Also ist ein Bild, es will zeigen, das Leben, sie haben durch den Tod Jesu, sind sie ihre Leben gereinigt worden. Sünde kann nur Blut mit einem Opfer beglichen werden. Dieses Opfer hat Jesus für dich gebracht. Er ist an deiner Stelle für dich gestorben. Du kannst nun deine Sünde loswerden, wenn du zu Jesus gehst und deine Sünde bekennst. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so sagt uns die Bibel, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Er reinigt uns. Er macht uns rein. Und wie hat er das gemacht? Weil er sein Leben gegeben hat, das ohne Sünde war, kann er dich heute reinigen. Die Lage ist wirklich ernst. Ohne Jesus sind wir verloren für Zeit und Ewigkeit. Und wollen wir der Bibel Glauben schenken, so gibt es einen Himmel und es gibt eine Hölle. So schrecklich, dass das ist, so wahr ist es und lehrt es uns die Bibel. Und die Liebe Gottes, die hat ihn so bewegt über der Not, in der wir Menschen stecken, dass er seinen Sohn gab, weil er verhindern will, dass ein Mensch in das Verderben geht. Seine Liebe zu uns Menschen hat ihn dazu bewegt, seinen Sohn zu opfern. Und die Liebe Jesu zu uns hat ihn dazu bewegt, sich hinrichten zu lassen und verspotten zu lassen. Wer kann dieser Liebe widerstehen? Gerne zeige ich aufgrund der Bibel, wie wir ewiges Leben bekommen können. Das Abendmahl, eine zentrale Feier, die wir mehrmals feiern im Jahr, nicht nur einmal wie in Israel das Passa, sondern mehrmals, wo wir daran denken, was Jesus für uns getan hat und das ist gut und wichtig. Wir vergessen schnell. Das Abendmahl soll uns immer wieder an unsere Wurzeln heranführen, woher wir kommen, dass wir uns nie überheben, nie meinen, wir hätten uns gut gemacht, sondern immer wieder daran erinnern, Jesus hat uns erlöst. Ohne ihn wären wir verloren. Ohne ihn gäbe es keine Hoffnung. Ohne sein Opfer keine Reinigung. Ohne dass er gestorben wäre, könnten wir vor Gott nie und nimmer bestehen. Der Heiligkeit Gottes begegnen. Jesus hat uns gereinigt am Kreuz auf Golgatha. Er hat sein Leben für mich gegeben. Und Jesus hat in diesem Passa dieses Fest verändert. Er hat ihm die tiefere Bedeutung gegeben, das ist eine Vorschattierung. Und nun tritt er selber anstelle dieses Lammes. Und er wird vor den Mauern Jerusalems, wird er gekreuzigt und hingerichtet, während man im Tempel in Jerusalem die Lämmer schlachtet. Hier wird das wahre Lamm Gottes geopfert, am selben Tag, wo man das Passalamm im Tempel opfert. Und Jesus hat seine Jünger gelehrt, dass jetzt eine neue Zeit anbricht, ein neuer Bund. Ein Bund, der uns aus der Knechtschaft der Sünde führt, das Grundproblem unseres Menschseins löst. Ein unschuldiger Leib wird gebrochen, ein Leben wird gegeben. Das sollen wir nun feiern, um nie zu vergessen, was Jesus für uns getan hat. Wir sollten nicht um den Ablauf des Abendmahls streiten, solange es in einer würdigen Form gehalten wird. Und die würdige Form, in der wir ein Abendmahl halten, kommt in erster Linie aus unseren Herzen und nicht aus der Handlung. Nicht, ob 4 oder 6 da vorne etwas verteilen. Nicht, ob einer stolpert beim Gehen. Nicht, ob man das so oder so macht. Die Würde des Abendmahls kommt von unseren Herzen. Für unsere Einstellung. Und die Frage ist, ob ich mich beim Abendmahl auf das konzentriere, um was es wirklich geht, oder ob ich den Ablauf kontrolliere. Und wenn ich den Ablauf kontrolliere, dann muss ich mich selber fragen, Jürg, was ist mit dir los? Was feierst du? Feierst du eine Kontrolle? Oder feierst du und denkst du daran, was Jesus für dich getan hat? Auf was konzentrieren wir uns? Wir sollen uns darauf konzentrieren, was Jesus für uns getan hat, mit ganzem Herzen und ganzer Hingabe in Ehren. Und uns nicht durch Äußerlichkeiten ablenken lassen. Natürlich bin ich einverstanden, dass man über Ablauf und so Dinge bespricht und dass man auch überlegen muss, wie man es gut machen kann. Aber auf was sehe ich? Manchmal bin ich schon ein bisschen erstaunt, was alles auffällt bei so einem Abendmahl, wo ich dann denke, das ist mir gar nicht aufgefallen. Die Frage ist, worauf konzentriere ich mich? Wo sind meine Gedanken? Wo ist mein Herz, wenn ich das Abendmahl feiere? Jesus freut sich über Menschen, die von ganzem Herzen mit ganzer Hingabe ihn ehren. Mir gelingt das auch nicht immer beim Abendmahl. Manchmal denke ich auch über andere Dinge nach, weil ich einfach noch abgelenkt bin von dem, was mich beschäftigt, von der Woche oder auch sonst. Vielleicht auch, wenn ich gepredigt habe, noch mit der Botschaft, hänge ich da noch irgendwo drin. Das gelingt mir auch nicht immer. Aber dann weiß ich, dass das mein Problem ist und nicht das Problem des Abendmahls oder des Abendmahlsleiters, dass ich mich nicht lösen kann. Jesus freut sich über Menschen, die seinen Vater und ihn ehren. Und dazu haben wir allen Grund, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Auch hier sehen wir wieder das Blut im Zusammenhang mit dem unschuldigen und unbefleckten Lamm. Denn das Leben Jesu für uns hat dadurch Bedeutung, dass es gegeben hat, weil er ohne Sünde war. So möge der Herr schenken, dass wir das Abendmahl würdig feiern, und zwar würdig in der Art, wie wir das Abendmahl feiern, ich ganz persönlich, hier in diesem Raum. Und dass wir uns nicht konzentrieren ob jetzt dann, wenn der Stefan dieses Abendmahl leitet, ob er alles macht nach den, wie man das sonst macht, sondern dass wir uns darauf konzentrieren, um was es geht. Nämlich, dass wir daran denken, was Jesus für uns getan hat und ihm danken und ihn ehren und seinen Tod verkündigen. Und das tun wir, bis er wiederkommt. Amen. Ich bete. Ich möchte dir danken, Vater, dass du uns dieses Abendmahl mitgegeben hast in unser Leben als Christen. Ich danke dir, dass wir durch das Abendmahl immer wieder an die zentralen Aussagen unseres Glaubens geführt werden, an die Wurzeln. Denn hier ist es wichtig, dass wir nie vergessen, woher wir kommen und nie dazu neigen, zu meinen, wir hätten es geschafft und wir seien gut, sondern dass wir immer daran denken, dass du uns gereinigt hast und dass du unser Leben neu gemacht hast und dass wir leben und erlöst sind, weil du uns geliebt hast und weil du, Jesus, für uns gestorben bist. Und so wollen wir dich ehren und deinen Namen rühmen. Wir wollen dieses Mahl feiern, auch immer wieder, bis dass du kommst. Und auf diesen Tag freuen wir uns.